Mein großes Problem sind Menschen, ehrlich gesagt. Menschen und Hunde und Menschen, die meine Schafe füttern. Ich habe während Covid hier 8 Schafe verloren, weil in diesen Lockdowns, wo dann alle dann doch mal raus durften, sie dann quasi die nahe Umgebung entdeckt haben als Ausflugsziel. Und oh, wie schön, da stehen ja Schafe. Und dann war da Picknick und dann waren da Donuts drinnen im Schafpferch und Orangenschalen. Ja, und dann abends liegt er da mit aufgefallenem Pansen, Schaum vor dem Mund, wiegt die Schmerzen, kannst nur noch totschießen.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Da sind wir wieder, der Wolfspodcast ist wieder am Start. Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt, weil ich einfach jetzt die Zeit brauchte, den Kopf freizukriegen. Ich wollte mich irgendwie so ein bisschen sortieren. Ich wollte gucken, wo kann die Reise mit diesem Podcast jetzt hingehen. Und nach ein paar Wochen und Tagen des Nachdenkens, des Grübelns, des Austauschens mit engen Vertrauten, habe ich dann, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, wie wir jetzt hier weitermachen. Auf jeden Fall sind die nächsten 10 Folgen schon gesetzt. Und wir werden uns einigen neuen Themen widmen, jetzt in der nächsten Zeit. Denn es hat sich ja einiges geändert. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir haben ja auch in den letzten beiden Folgen schon darüber gesprochen. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Sie heißt Thea Welland. Sie ist passionierte Schäferin, Agraringenieurin und Ökobäuerin aus Witzenhausen. Das liegt in Nordhessen. 2009 gründete sie Welland Naturseifen. Das ist ein Unternehmen, das handgemachte Kosmetik aus der Milch ihrer eigenen Milchschafherde herstellt. Dieser Weg zur Betreiberin einer eigenen Schafherde mit allem, was dazugehört, ist mehr als spannend. Und darüber wollen wir heute reden. Mit uns teilt sie heute ehrlich ihre Herausforderungen und Sorgen, Einblicke in ihr Leben und Praxistipps für die Koexistenz von Schafen und Wölfen. Herzlich willkommen, Thea.
Hallo Sabine.
Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben, liebe Thea. Wir kommen beide aus Hannover.
Ja, das stimmt.
Und damit sind wir beide Stadtkinder. Nur du bist irgendwann aufs Land gegangen und Landwirtin geworden. Wolltest du das eigentlich schon immer? War das so ein Kindheitstraum von dir?
Also meine Mutter hat mir mal erzählt, tatsächlich, dass ich als 4-Jährige schon verkündet habe, ich wollte einen Bauern heiraten. Aber der Weg dahin, also das habe ich nicht getan. Der Weg dahin war sehr lang und auch holprig zwischendurch. Also ich bin totales Stadtkind gewesen. Ich war auf dem KWG, humanistisches Gymnasium, Latein, Griechisch, Klavier, Cello, das ganze Programm. Habe aber immer so ein bisschen eine Leere verspürt. Ich wusste auch nach dem Abitur nicht so richtig, was ich machen wollte. Also der ursprüngliche Plan war, Tiermedizin zu studieren. Das ist ja in Hannover quasi eine Kaltvorlage.
Ja.
Und ich war aber dann sehr, also Gott sei Dank, ehrlich genug zu mir selbst, um zu sagen, die ganze Lernerei ist nichts für mich.
Du bist eher eine praktische Frau.
Genau, ich bin so learning by doing. War dann aber erstmal im Rettungsdienst 3 Jahre, weil ich diesen Medizinertest noch machen wollte. Den Beruf habe ich sehr geliebt. Ich wollte auch zur Berufsfeuerwehr, aber da muss man halt auf diese Drehleiter rauf. Und ich habe eine wahnsinnige Höhenangst. Deswegen ist das, also in diesem Aufnahmetest, ne, musst du auf diese Drehleiter. Und,
ach so.
Ja, und das war, da habe ich dann gesagt, okay, das schaffe ich vielleicht einmal, aber dann auch nicht mehr. Und dann, ja, bin ich so ein bisschen rumgeirrt im Leben und an einem absoluten Tiefpunkt habe ich dann da gestanden und habe, dann war mir, also es ist mir dann so reingefahren wie ein Blitz, habe ich gesagt, so back to the roots, ich will in die Landwirtschaft. Und dann habe ich eine landwirtschaftliche Lehre angefangen. Und dann, da habe ich gemerkt, so, das ist das, was ich machen will. Das ist genau das, was ich machen will. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Mit erst konventionellem Milchvieh und dann war ich auf einem Biolandbetrieb mit Mutter, Kühen und Hühnern. Und meine letzten Chefs haben in Witzenhausen studiert. Und ich habe während dieser Lehre wahnsinnig viel gelernt. Ich habe aber auch gemerkt, unter was für einem Druck Landwirte stehen. Und habe damals für mich beschlossen, ich will nicht in die Landwirtschaft so, wie sie heute ist. Ich meine, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her, über 20 Jahre her.
Ja.
Und bin dann erstmal hier nach Witzenhausen gekommen zum Studieren.
Das heißt, man kann Landwirtschaft, man kann Agrarwissenschaften in Witzenhausen studieren.
Das ist ja, das ist so ein Außenstandort von Kassel.
Ah, okay, okay. Hm.
Genau, und das ist also die einzige Öko, ist also ganz klein hier. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wobei ich die Praxis tatsächlich also in der Lehre gelernt habe. Ne? Das ist, es war mir unglaublich wertvoll. Auch in der Berufsschule habe ich halt viel schon gelernt, was dann im Grundstudium dran kam, dass ich halt viel draußen unterwegs war mit meinem damals weißen Schäferhund und habe dann auf diesem Wege mein erstes Schaf gefunden, das ich dann während des Studiums schon auch gekauft habe von Kommilitonen.
Okay.
Also dass es hier so gang und gäbe, dass überall irgendwie so Grüppchen von Tieren gehalten werden. Es war mal mehr, jetzt ist es weniger geworden. Und ich habe mich dann da einfach mit eingeklinkt, weil mir dieses mit Tieren so gefehlt hat.
Mhm. Wie lebt man als Studentin mit einem einzelnen Schaf? Wo ist das Schaf denn da? Im Garten?
Ja, das war dann, es war schon auf einer Wiese noch mit den Schafen, mit den anderen Schafen zusammen. Aber dann sind die tatsächlich weggezogen und dann musste ich mir Gedanken machen, wie es jetzt weitergehen soll. Denn Schafe sind Herdentiere, die kannst du nicht alleine irgendwo stehen lassen. Und dann habe ich zwei weitere Schafe.
Ah ja, das ist klar. Das war natürlich eine gute Begründung. Aber sag mal ganz kurz, hast du das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen? Ich meine, so eine Leidenschaft, so eine Liebe zur Landwirtschaft. Kommt die aus dem Nichts oder hast du irgendwie, bist du genetisch vorbelastet?
Also mein Großvater ist Tscheche. Und ich weiß, dass es einen landwirtschaftlichen Betrieb gab in Tschechien, in Kropitz. Meine Mutter ist auch mal da gewesen, der jetzt heute so nicht mehr existiert. Also mein Großvater selber war auch Bergbauingenieur, der war auch nicht Landwirt oder so, aber auf jeden Fall die Wurzeln waren da. So. Und deswegen sagte meine Mutter dann, die Gene hätten bei mir durchgeschlagen.
Ja, das glaube ich auch. Das klingt so.
Ja. Und ich war halt immer mit Tieren. Immer Tiere, immer draußen, Pflanzen. Also als Kind schon.
Wo und wie lebst du heute?
Also in Witzenhausen, Ortsrand. Ich habe 2010 hier das altes Zollkommissariat gekauft. Das ist halt nicht der romantische Bauernhof, wie ich mir irgendwann mal vorgestellt habe, aber es war das Haus, was perfekt zu mir gepasst hat, mit einem großen Garten und meine Flächen, die Wiesen, die ich schon hatte für meine Schafe, die liegen halt 50 Meter Luftlinie. Da geht's los. Und also erst waren die Schafweiden da und dann habe ich dieses Haus gefunden und hier ist halt unten die Firma drin, also die Welland Naturseifen, und oben wohne ich mit meinem Kind.
Und wie viele Schafe hast du mittlerweile?
Ich habe 25 Mutterschafe mit Nachzucht übers Jahr.
Okay, das heißt, das sind dann gerne auch mal ein paar mehr?
Ja, so 70, genau.
Du hast also immer gut zu tun. Neben deiner Naturkosmetik hast du natürlich auch die Tiere zu versorgen. Wie viele Arbeitsstunden hast du so am Tag? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Also ich stehe um 5 auf, um 7 geht Lilly zur Arbeit und um 10 gehe ich ins Bett. Und dazwischen ist Vollgas, mehr
oder weniger. Nonstop Arbeit.
Ja, also es ist natürlich der Vorteil eines Selbstständigen ist, ich kann mir das einteilen.
Das stimmt.
So wie ich das gebrauchen kann. Und das Schöne ist die Abwechslung. Ich sitze zum Teil am Schreibtisch, ich produziere die Cremes, ich bin bei den Schafen draußen. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt an ein und derselben Arbeit sitze. Das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen.
Es ist auch bestimmt von Vorteil, dass man das, was man macht, mit Leidenschaft und Hingabe macht. Das lässt einen die 10 oder 12 Arbeitsstunden dann bestimmt auch vergessen.
Ja, total. Also anders ginge das nicht. Anders geht das nicht.
Gibt es bei dir in der Umgebung Wölfe?
Wir haben ein Rudel auf der anderen Seite des Meißners. Das sind, soweit ich weiß, 2 Elterntiere und 2 Welpen.
Und hast du schon persönliche Erfahrungen mit denen gemacht?
Nein, also ich selber hatte noch nie einen Wolfsriss. Aber es gibt hier Durchläufer und es gibt eine Situation, die war vor 2 Jahren im Sommer abends. Da hat mich dann eine Freundin angerufen, die einen Pferdehof hat und sagte, deine Schafe in der Aue, die blöken total laut, fahr da mal hin. Und dann bin ich hingefahren und dann standen sie sehr alarmiert in eine Richtung guckend im Zaun und da war die ganze Aue voll mit Mais. Also da unten sind halt auch Ackerflächen und konnte halt nichts sehen. Aber ich gehe davon aus, dass da damals auch ein Wolf lang gelaufen ist, weil die Reaktion bei Füchsen oder so nicht so ist.
Hm. Hat sich dein Leben als Schäferin durch die Anwesenheit der Wölfe sehr stark verändert?
Mm-mm, gar nicht.
Das heißt?
Also gar nicht. Ich denke, da viel drüber nach, mal mehr, mal weniger. Aber es ist jetzt so, ich bin sehr ortsnah und ich habe Milchschafe. Und Milchschafe werden sehr häufig besucht, also ne, wenigstens zweimal am Tag wegen des Melkens. Wir sind sehr oft bei den Schafen und durch diese hohe Präsenz sind Milchschafe eben nicht so anfällig für Wolfsübergriffe.
Also du hast dich arrangiert mit dieser Herausforderung.
Ja, also ich betrachte es tatsächlich jetzt noch nicht als Herausforderung.
Dann sind wir bei der zentralen Frage, wie schützt du deine Herde?
Im Moment, also mit dem, was vorgegeben, also ich habe 1,5 Meter hohe Netze und habe mir jetzt neuerdings welche zugelegt mit einer stromführenden Erdungslitze. Allerdings eher aus dem Grund, dass wir halt so trockene Sommer haben und dann eben eine Erdung auf den Zaun zu kriegen, also das ist schon eine Herausforderung. Und die Zäune probiere ich gerade aus, funktionieren super. Ich habe mir für meine Weidezelte, die ich im Winter als Stall nutze, vor 2 Jahren 1,80 Meter hohe Zäune gekauft, um sie drumherum aufzustellen. Das habe ich auch gemacht, die sind aber, das ist wirklich eine, also das ist für Fortgeschrittene, die Dinger aufzustellen und unter Spannung zu halten und so. Also ja. Letztes Jahr habe ich es nicht gemacht.
Aber diese Zelte sind dann für die Nacht oder wofür?
Da sind die, das ist quasi mein Stall.
Okay.
Also die Schafe können ganzjährig raus, aber sie haben auch immer die Möglichkeit, im Winter halt im Stall zu sein. Also wenn die Sonne scheint, gehen sie mal raus, aber meistens sind sie dann im Stall. Und da ist ja auch dann meine Lammzeit.
Und diese 1,80 Meter hohen Zäune, die steckst du alleine?
Ja, naja, die sind 25 Meter lang, nicht 50. Mhm. Aber das ist schon auch...
Trotzdem, das ist unfassbar.
Ja, ja, es ist schon fummelig. Also dieses Zaunsteck, muss ich jetzt mal dazu sagen, das ist nicht meine Leidenschaft. gehört halt dazu. Aber dieses Vertüdeln und so weiter, das ist schon... Ja, also das hat schon so manche Wutattacke mit sich gebracht. Aber diese die Zäune, das geht schon, die aufzustellen. Also für ich fand es halt schwierig, die unter Spannung zu bekommen. Jetzt nicht Stromspannung, sondern so, dass sie nicht durchhängen. Da werde ich sicherlich, wenn ich das angehe, nochmal nachlegen müssen.
Okay. Deine Expertise, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, ist ja viel mehr als nur diese praktische Erfahrung. Du hast tatsächlich im Jahr 2004 eine Diplomarbeit geschrieben über die Koexistenz von Schafen und Wölfen in Europa. Zu einer Zeit, als die Wölfe ja noch gar nicht richtig wieder zurückgekehrt waren bei uns. Warum hast du dieses Thema ausgewählt? 2004 oder wann? Du hast begonnen vielleicht 2003.
Ich habe die tatsächlich in 3 Monaten runtergeschrieben.
Ehrlich?
Ja, ja. Also das war, ich habe über diese Frage die letzten Tage nachgedacht. Also es ist so, dass mir mein Leben in regelmäßigen Abständen Dinge vor die Füße legt, die in mir entweder ein Hurra oder einen auf gar keinen Fall hervorrufen. Und ich hatte damals ein Thema für meine Diplomarbeit, das war die Selbstversorgung. Aber der Prof, den ich als Betreuer hatte, dem schwebte da so ein eine politische Ausarbeitung vor. Und ich war eher so im Patterson- und Findus-Modus und deswegen gefiel mir das halt überhaupt nicht mehr. Und dann, ich weiß nicht, wie die Nachricht mich erreicht hat. Ich habe darüber nachgedacht die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe, ob es mir jemand erzählt hat, dass Wölfe eingewandert sind. Und das war dann, wie die landwirtschaftliche Lehre anzufangen. Es war so, das ist es, das mache ich. Darüber schreibe ich. Es war halt eine absolute Leidenschaftsarbeit für mich.
War dir zu dem Zeitpunkt schon das Ausmaß der gesellschaftlichen Debatte klar, was da auf uns zugekommen ist?
Nein, also in diesem Ausmaß nicht. Also vorher auf jeden Fall nicht. Ich habe mich ja sehr beschäftigt in der Diplomarbeit mit der Entstehung des Bildes des Wolfes, weil ich das nie verstanden habe. Ich habe das nicht verstanden, warum der Wolf einen derartigen Hass, eine solche Angst auslöst, dass, also ich habe das auf so einigen Schäferversammlungen mal festgestellt, sobald das Thema Wolf aufkommt, kippt die Stimmung im Bruchteil einer Sekunde und es ist nur noch aufgebrachtes Rumwüten. Und also ich habe das nie verstanden. Ich habe gesagt, was ist das? Weil der Wolf für mich, also ich bin Animist, für mich ist alles auf der Welt, alles auf der Welt hat eine Seele und ein Bewusstsein für mich. Also jedes Blatt, jeder Baum, jedes Tier, jedes Buch, ich lebe das so, ich bin so geboren. Und deshalb ist der Wolf nie für mich irgendein niederes Ungeziefer gewesen, was entfernt werden muss, sondern einfach ein Miteinanderwesen, genauso wie meine Schafe und meine Hunde. Und ich habe das nicht verstanden, warum der solche Emotionen auslöst.
Aber glaubst du wirklich, dass das Angst ist? Oder ist das vielleicht Unwissenheit? Oder steckt hinter dieser Angst, vielleicht stecken da auch die Begehrlichkeiten von anderen? Ich sag mal so, es gibt ja auch Interessen am Wolf durchaus, die dann auf die Menschen übertragen werden, indem man denen Angst einredet.
Das ist korrekt. Das ist genau das, was passiert ist. Zum einen durch das Christentum, durch die katholische Kirche und zum anderen durch die feudale Jagd unter Karl dem Großen, der das Ganze losgetreten hat. Und beide haben das Bild des Wolfes auf ihre Art und Weise missbraucht, um Menschen Angst zu machen, an sich zu binden. Es ist ja so, dass der Mensch und der Wolf irgendwann mal zusammen sogar gejagt haben. Sie waren Jagdpartner. Sie hatten dieselben Tiere, die sie gejagt haben. Der Mensch hat sich sogar die Methoden des Wolfes abgeguckt, um wild zu jagen. Und das Dilemma fing halt an, als der Mensch sesshaft wurde und dann selber Schafe oder Ziegen gehalten hat und der Wolf natürlich nicht unterscheiden kann, was darf ich jetzt essen und was nicht. Also es ging damit schon los, der Mensch hat sich verändert und der Wolf musste es ausbaden. Und die katholische Kirche hat das Bild des Wolfes genutzt als Teufelssinnbild. Es war halt immer dieses Hirtenthema, Jesus der Hirte, die Gläubigen, die Schafe und der Wolf eben der Teufel, der die Gläubigen bedroht. Und die feudale Jagd unter Karl dem Großen, als der die Jagd zu einem Adelsrecht gemacht hat, für den war der Wolf eben ein Konkurrent. Also sowohl Trophäe als auch Konkurrent.
Nun sind wir aber heute ja aufgeklärt, sollte man meinen. Und trotzdem führen wir die gleichen Debatten wie vor 500 Jahren.
Ja, das ist ganz exakt so. Also ich habe ja meine Diplomarbeit jetzt auch nochmal gelesen und habe auch noch weiter so ein bisschen rumgelesen. Und dieser Satz, wir Jäger schützen die Bauern, der stammt damals aus der feudalen Gesellschaft, ja. Also das, 1:1 eigentlich. Ja,
das gibt es. Es wird ja heute genauso bedient. Herr Dermann-Tanke, der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, hat gesagt, wir machen Herdenschutz mit der Waffe. Das heißt, das zieht sich über all die Jahrhunderte.
Ja, genau. Von der Jagd ist vieles übrig geblieben. Also ich habe mich jetzt ein bisschen da auch eingelesen. Mir ist das wichtig zu sagen, es gibt da solche und solche. Ne? Also ich möchte auch nicht über den Kamm geschoren werden mit irgendjemandem. Das möchte ich bei der Jägerschaft auch nicht machen. Aber so ein paar Dinge waren einfach sehr, sehr auffällig. Ich meine, dieser Satz, die Jäger schützen die Bauern, die Schäfer, der kommt ja auch aus einer anderen Ecke. Ich habe irgendwann in den vergangenen Wochen ein Reel gesehen von einer Influencerin Marie, irgendwas, Tausende von Follower, ich glaube, sie
Hunderttausende.
Genau, die sich dahingestellt hat und gesagt hat, so, also der Wolf ist im Jagdrecht und ich will das jetzt mal aufklären und wir Weidetierhalter sind glücklich und froh und entspannt. Und dann habe ich gedacht, nee, du kannst das über dich sagen, dass du glücklich und entspannt bist. Du kannst das aber nicht über mich sagen. Ich bin es nämlich nicht. Also die Medien haben da einen großen Anteil dran.
Ja, aber ich glaube eben halt, dass solche Influencerinnen natürlich auch instrumentalisiert werden. Die gleichen haben wir ja auch bei der Jagd. Die sagen dann ähnliche Dinge. Und das sieht mir so aus, als würden diese Frauen wirklich in den Ring geschickt und als würde deren Präsenz einfach ausgenutzt, deren Reichweite ausgenutzt, um diese Message vom bösen Wolf und von dem Wolf, der bejagt werden muss, möglichst weit zu streuen. Ne? Gerade bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, dieses Video haben wir, glaube ich, alle vor Augen, dieses Reel. Das hat uns, glaube ich, böse. Wir waren alle stinksauer. Okay. Einige haben sie auch angeschrieben und haben gesagt, was ist los mit dir? Du bist so intelligent, du bist eine so kluge Frau, du managst hier einen Betrieb mit ganz vielen Tieren und ganz vielen Mitarbeitern und so. Und trotzdem kommt da, Entschuldigung bitte, so ein Bullshit aus deinem Mund, aber ich weiß gar nicht, was da ihre Antwort war, aber sicherlich wird sie natürlich auch, das unterstelle ich jetzt einfach mal, Vorteile haben, wenn sie dieses Narrativ publikumsstark bedient. Also davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Bei den Jagenden wissen wir das, dass die wirklich ins Feld geschickt werden und dass das auch immer die gleichen sind, ne, an die man sich dann erinnert und die auch eine bestimmte Message so haben, die auch so ein bestimmtes Frauenbild verkörpern.
Also
das ist schon so. Wie gehen denn aber deine Berufskollegen jetzt mit dem um, was da auf uns zukommt? Da ändert sich ja nun einiges, also, ne?
Ja, ich muss jetzt dazu, ich bin nicht so tief in Schäferkreisen drin, weil ich mit meiner Art, Schafe zu halten und mit Tieren umzugehen, also ich passe da nicht so rein. Ich bin auch jemand, der die Prämien nicht bezieht. Und ein Hauptthema ist offenbar immer dieser Prämienantrag und was nicht klappt und was doch klappt. Und ich sitze dann immer daneben und denke so,
Welche Prämien? Sind das die Agrarförderung?
Also die Agrarförderung.
Und Herdenschutzförderung beziehst du auch nicht? Oder doch?
Nee, gar nicht, nein.
Gar keine Prämien?
Gar nichts.
Mhm. Okay, nein. Das heißt, du nutzt diese Gelder, die einem Landwirt zur Verfügung stehen, nicht?
Nein.
Und musst das, was du verbrauchst, also was du zum Leben brauchst, selber erwirtschaften?
Das war auch eine Sache, zu der ich mich ganz am Anfang entschlossen habe, die Prämien nicht zu beziehen, weil ich dieses System, ich persönlich, ja, ich rede hier über mich ganz persönlich, ich finde dieses System verfälschend. Also ich weiß, dass ganz viele Betriebe ohne diese Prämien überhaupt nicht existieren können. Also es geht hier rein um mich. Ich wollte es nicht. Ich wollte in diese Abhängigkeit nicht. Und ich möchte meinen Betrieb erhalten und führen, ohne auf Gelder aus Brüssel warten zu müssen. Also so führe ich mein Betrieb. Und das ist eben so, bei mir kostet die Seife 13 Euro, die Creme kostet 30 Euro. Es ist absolute Handarbeit und das sind aber Preise, die landwirtschaftliche Produkte eigentlich haben müssten.
Ja.
Und ich finde, dass diese Agrarförderung das Bild der Produkte, die Landwirte herstellen, komplett verzerren. Sowohl vor den Menschen, die sie kaufen, als auch vielleicht sogar vor dem Landwirt selber. Ich weiß, wir kriegen das gerade mit, die Milchpreise am Boden und so. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, das zu sehen, weil ich ja weiß, was das für eine Arbeit ist.
Man wird man fühlt sich, glaube ich, als Landwirt auch gar nicht gewertschätzt, wenn man seine Produkte, die man da erwirtschaftet, das sind nicht nur Seife, das und nicht nur Wolle, das sind ja auch viele, viele Feldprodukte, das ist Fleisch, das ist alles, was zur Landwirtschaft dazugehört. Da bekommen die Landwirte auf dem freien Markt so gut wie kein Geld, was für mich schon mal eine Kränkung wäre. Das würde mich maximal wirklich desillusionieren und runterziehen, und dafür bekommen sie dann Hilfe vom Staat. Und nun kann man sagen, okay, dann wenigstens kommt Geld rein und ihre Arbeit wird entlohnt, wie auch immer. Aber du gehst ja so weit, dass du sagst, wir haben ein krankes Verhältnis zur Landwirtschaft, weil wir einfach nicht bereit sind, für die Produkte, die uns zur Verfügung stehen, einfach einen Preis zu zahlen, der angemessen wäre. Stattdessen drücken die Discounter die Preise nach unten. Und ich habe gerade heute wieder 500 Gramm Erdbeeren, habe ich gehört im Radio, für was? Für 99 Cent?
Das also ist unsäglich.
Es mal
ist
abgesehen unsäglich. Davon, dass diese Erdbeeren ja auch noch von weit her kommen. Ja. Aber das meinst du, dass das ein großes oder das Hauptproblem überhaupt ist?
Also habe ich auch für meine Diplomarbeit festgestellt, dass eben der Wolf eine Projektionsfläche ist für Probleme, die im Grunde genommen ganz woanders gelagert sind. Das sind diese immer größer werdenden Vorschriften, die ganzen Papiere, die Landwirte ausfüllen müssen. Das ist, da komme ich später nochmal drauf in Bezug auf den Herdenschutz. Das ist die Arbeit an sich. Das ist eine Arbeit, das kann man sich kaum vorstellen, die man da hat. Vor allen Dingen, wenn man mit Tieren zusammenarbeitet, das ist so unberechenbar. Da passieren Sachen mitten in der Nacht, tagsüber, und du bist immer da, du gehst immer raus, egal ob da draußen ein Gewitter ist oder 40 Grad oder da gibt's kein vielleicht und ich überleg's mir mal oder ich gehe morgen hin oder so, das gibt es einfach nicht. Das macht mir auch Spaß, also das macht, ich denke, sonst wäre ein Landwirt kein Landwirt. Das ist, das erdet sehr, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du bist halt voll drin im Leben.
Ja, klar.
Aber dann dafür nichts zu bekommen. Ich meine, man macht sowas aus Leidenschaft, ja, aber es muss ja auch was zum Leben da sein.
Natürlich. Und das Leben als Landwirt, und das können wir gar nicht oft genug sagen, ist hart. knüppelhart. Ja. Und von daher müsste man eigentlich über dieses Problem mal ernsthaft politisch nachdenken. Aber lass noch mal zurückkommen zu deiner Diplomarbeit. Was ist die Kernaussage von deiner Arbeit?
Herdenschutz funktioniert.
Okay, das hören wir gern.
Ja, Moment. Aber was ich damals festgestellt habe, also der Herdenschutz in Deutschland, die Förderung des Herdenschutzes in Deutschland besteht in erster Linie aus Kaufen von Zäunen, die dann dem Landwirt oder dem Schäfer zur Verfügung gestellt werden. Ich habe mich gestern noch mit einem Freund unterhalten, also der hier einen Wolfsriss hatte, von diesem Waldkappler Rudel, das ist auch ein Bekannter von mir. Ich habe so ein bisschen nachgefragt, wie das gelaufen ist, und es war eigentlich mehr oder weniger Resignation seiner Seite, weil ich glaube, im Moment des Wolfsrisses, er hätte halt nachweisen müssen, dass der Zaun halt exakt stand, und das konnte er, er hatte keine Aufnahmen, keine Bilder oder irgendwie sowas. Und es war wohl sehr zäh, diesen ganzen Vorfall überhaupt abzuwickeln, irgendwas dazu, eventuell dann Gelder zu bekommen oder so. Das Problem ist, die Zäune sind da, man bekommt sie, aber die Arbeitskraft fehlt. Die Arbeitskraft ist das, was eigentlich gefördert werden müsste. Denn was nützt es einem Schäfer, wenn er da 20 Zäune bekommt, die er aufstellen müsste, aber er schafft es einfach nicht. Ja. Er kriegt es nicht mehr rein am Tag. Dann braucht er jemanden, der das macht. Aber Arbeitskräfte sind teuer. Ich habe mir die Zahlen angeguckt in der Diplomarbeit. Ich habe dann halt Nachtwachen damals durchgerechnet, da steht ein Stundenlohn von 6 Euro.
Ja.
Also ne, das war vor 22 Jahren.
Ja, das hat sich alles geändert, ja.
Genau. Und Herdenschutz funktioniert, wenn genug Menschen da sind. Also es gibt erstmal Herdenschutzhunde, ja, aber in der Nacht braucht es Nachtwachen, wenn Wölfe da sind und Wolfsübergriffe stattgefunden haben.
Okay.
Es braucht Leute, die rausfahren, gucken, mehrmals in der Nacht. Es braucht eventuell Leute mit Schreckschusspistolen oder mit Gummigeschossen, um die Wölfe zu vergraulen. Es geht nicht ums Abschießen.
Nein,
es geht ums Vergraulen.
Absolut praktische Tipps, super, weiter. Ne? Ja.
Also, und das macht man halt ein paar Tage, bis dann das Rudel gemerkt hat, okay, das ist zu anstrengend da. Da sind Leute, da kommen wir nicht rein. Eine zweite Möglichkeit, die für mich persönlich dann diejenige wäre, weil ich hier auf meinen Flächen keine Herdenschutzhunde halten kann, es ist zu eng, zu nah an der Stadt, ist eine doppelte Zäunung. Das heißt, zum Beispiel in Brandenburg, da wo ich war, die haben halt diese Truppenübungsplätze, sind halt riesige Flächen, die habe ich hier halt auch überhaupt nicht. Geht es um einen Litzenzaun, der außen um das ganze Gebiet gesteckt wird. Also die unteren Litzen sind sehr kurz übereinander und oben werden die Abstände ein bisschen größer. Das Ganze ist mindestens 1,20 Meter hoch. Und da muss richtig Strom drauf. Und innerhalb dieses Litzenzauns mit einem Abstand von 1 Meter werden dann mit den normalen Schafnetzen die Weiden abgesteckt. So, und das muss aber alles jeden Tag kontrolliert werden und das muss aufgebaut werden. Und da fehlt es, das schafft ein Schäfer nicht zusätzlich, das geht nicht. Und die Kernaussage damals war, von den Schäfern, die ich besucht habe, die waren sehr positiv dem Wolf gegenüber. Da gab es doch überhaupt keinen Hass und so weiter. Es war, wir wollen nicht alleine gelassen werden. Das war die Kernaussage. Und wir brauchen Unterstützung in Arbeitskraft. Also dieser Litzenzaun, den der eine Schäfer hatte, der wurde damals ehrenamtlich gepflegt. Ich glaube, die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe war da involviert und halt dieses Büro von Gesa Kluth. Das waren halt Ehrenamtliche, die das Ganze dann freigemäht haben, abgegangen sind, Litzen repariert haben und so weiter. Wenn ich hier doppelt zoll, also ich mache das dann, ist gar keine Frage. Das wird aber zeitlich, terminlich eine Herausforderung. Ja, also da muss ich entweder jemanden haben, der für mich die Creme macht oder jemanden noch zusätzlich haben, der für mich diese Zäune darstellt.
Ich höre das immer wieder von Schäferinnen und Schäfern, dass sie sagen, irgendwie eine Stelle müsste noch finanziert werden. Eine Vollzeitstelle,
genau.
Die diese Arbeit übernimmt. Aber was ich jetzt viel beeindruckender finde, ist, das, was du jetzt gesagt hast, was du in deiner Diplomarbeit auch niedergeschrieben hast, das sind ja alles die gleichen Themen, die wir heute auch noch haben. Das heißt, wir haben uns keinen Schritt bewegt. Wir haben es nicht geschafft, die Befindlichkeiten und die Sorgen und Nöte und die Bedürfnisse der Schäferinnen und Schäfer und Landwirte überhaupt irgendwie mal umzusetzen in gute Pläne. Also stimmt das? Also wir haben nichts nichts auf den Weg gebracht.
Also ich habe mich tatsächlich gefragt, also es ist so, in der Schweiz und in Österreich und auch in Frankreich werden Herdenschutzhunde gefördert, Für die Alpen?
Bei uns auch.
Aber,
bei uns auch.
Ja, pass auf. Da aber nur, wenn ein Hirte dabei ist. Und zwar auch in der Nacht. Ohne Hirten gibt es kein Geld. Mhm. Und in Frankreich werden Hirten jetzt auch wie, also ausgebildet. Mhm. Da wird großen Wert drauf gelegt, dass das halt nicht nur Hilfskräfte sind, sondern Menschen, die halt wirklich Ahnung haben, was sie machen müssen. Und das ist hier zum Beispiel nicht so. Die Herdenschutzhunde, ich meine, das ist, wenn ein Wolfsrudel da ist, es braucht nachts einen Menschen. Ich habe, als das losging hier mit dem Rudel, habe ich auch gedacht, was mache ich, wenn jetzt hier das Rudel ist bei meinen Schafen, was mache ich? Mhm. Dann hole ich sie nachts rein. Kann ich meine Garage ausräumen? Kriege ich da die Schafe rein? Was sagen die Nachbarn, wenn 30 Schafe im Garten stehen? Mhm. Also ich meine, ich bin wirklich hier 50 Meter, dann bin ich auf der Wiese. Das heißt aber, ich müsste jeden Morgen und jeden Abend mit den Schafen über diese Straße auf den Wiesen. Was ist mit dem Mist, der dann da liegt? Ne? Wenn Schafe halt ziehen, dann kötteln die halt auch. Das sind alles Gedanken, die ich mir gemacht habe. Jetzt ist es halt noch nicht so weit gekommen. Aber das heißt im Umkehrschluss, ich müsste dann draußen bei meinen Schafen schlafen.
Das geht doch gar nicht.
Ich habe ein Kind. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich hätte es vielleicht mal ausprobiert. Keine Ahnung. Es ist einfach so, wir arbeiten ja wirklich den ganzen Tag. Und wenn du dann halt noch eine unruhige Nacht hast, ich weiß nicht, ich meine, wir werden auch alle älter, das machen vielleicht junge Leute noch mal ein bisschen länger, aber ich meine, ich werde 52 dieses Jahr, ich mache das nicht mehr mal so eben nebenbei. Mhm. Und da hätte die Förderung passieren können, wie es ja im europäischen Umland ist. Hat sie aber nicht.
Man hätte einfach mal gucken müssen, was ist praktisch und was brauchen die da draußen wirklich? Und nicht nur auf dem Papier, oder?
Jetzt ist mir halt heute die ketzerische Frage gekommen, ob das halt gewollt ist. Es ist eine Frage, die mir einfach gekommen ist. Es ist keine Unterstellung, es ist keine Vermutung. Die Frage kam, ist es vielleicht, weil im Umland wird es ja gemacht. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie verheimlicht wird oder so.
Nee, und vor allen Dingen, es funktioniert ja auch anderswo. Ne? Ja, und wir haben uns ja zum Beispiel entschlossen, anstatt jetzt zum Beispiel diese schwierigen Gebiete wie Deiche und Almen in Deutschland, ne, anstatt da eine behirtete Weidewirtschaft zu machen, also mit Menschen, wo es ja anderswo läuft, übrigens in Rumänien ja auch ganz, ganz erfolgreich, in Italien und so, haben wir uns entschlossen, nee, da machen wir wolfsfreie Zonen. Ne? Das ist einfach.
Genau.
Ne?
Ja,
und
da
ist die Frage, was kostet mehr? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Diese Alpen und die Deiche wolfsfrei zu halten, das kostet auch ein bisschen was, ne?
Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Es ist, wo du gerade Rumänien sagst, in diesen Ländern, wo der Wolf halt nie ausgestorben war, gehört das auch völlig selbstverständlich zum Schäferleben dazu. Die haben ja nie verlernt, mit Wölfen umzugehen.
Ja.
Der Widerspruch hier und auch in Frankreich, also Frankreich, das habe ich in meiner Diplomarbeit geschrieben, die waren auch richtig sauer, ja. Und da habe ich dann geschrieben, also wenn man jetzt sieht, wie in Frankreich halt schon die Wut steigt, ist anzunehmen, dass halt mit steigender Wolfszahl das in Deutschland auch so eintreten wird. Das habe ich in der Arbeit geschrieben. Dass das halt so eskaliert, nein, aber die Vermutung war da.
Ist denn irgendetwas aus deiner Diplomarbeit in irgendeiner Weise angewandt oder gewürdigt worden oder mal angeschaut worden von Seiten der Politik oder der Entscheider?
Nein. Dann habe ich es nicht mitbekommen. Ich habe die Diplomarbeit zweimal auf Anfrage verschickt an einen Referenten vom RP, der einmal sich der Schäferschaft gestellt hat nach einem Moder-Hinke-Seminar. Dem habe ich dann davon erzählt und ihm angeboten, die zu schicken. Hat er gesagt, ja, machen Sie mal. Dann war sie einmal, glaube ich, in der Randnotiz als Download in der Top Agrar. Das ist aber auch schon ein bisschen her und weiter nicht.
Wir stellen deine Diplomarbeit zur Verfügung, richtig?
Genau, ich stelle die bei mir in den Shop und dann kann man sich die da kostenlos runterladen.
Das rate ich jedem, weil die ist wirklich spannend und die ist wirklich, als wäre sie gestern geschrieben worden. Und das finde ich halt so faszinierend daran, dass diese Arbeit 22 Jahre existiert und niemand sich mal die Mühe gemacht hat zu gucken, was können wir davon anwenden. Immerhin ja eine wissenschaftliche Arbeit. Und du bist ja seitdem diplomierte Agrarwirtin, immerhin, großartig.
Ja, ja, genau, Ingenieur, ja, ja, gut.
Wie nennt man das?
Ich nie wieder, ja, Diplom-Agraringenieur,
ja. Ah ja, okay, den Ingenieur habe ich genau, jetzt
also ich habe noch Diplom gemacht, heute ist das ja Bachelor und so weiter.
Ja.
Ich habe es aber auch nie gebraucht mehr.
Aber auch nicht bereut, oder?
Nein, nein, es war eine schöne Zeit, war eine schöne Zeit.
Hast du als Schäferin auch Kontakt mit Jägern?
Also meine Nachbarn sind Jäger, die ich sehr gerne mag. Also wir sind, die haben hier einen Landhandel direkt gegenüber und also ist sehr, der hat mir schon geholfen, mein Auto rauszuziehen. Und ich habe ja 4 Schäferhunde und 2 davon, die hatten mal so eine Phase, dass sie meinten, sie müssten auch hier jagen. Und da sind sie wirklich sehr freundlich und gelassen mit umgegangen, bis ich das dann hier im Griff hatte. Mhm. Mehr nicht. Also ich hatte tatsächlich an der Uni einen Kurs mal. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Da war auch ein Jäger. Und den habe ich dann also ganz in Erik Ziemen-Manier provokant gefragt, ob er denn jedes Tier, was er im Wald schießt, beim ersten Schuss tötet. Mhm. Er war ehrlich, aber er hat dann gesagt, er kann nicht sagen, wie viel von seinen Kollegen tatsächlich beim ersten Mal treffen.
Ich meine mich zu erinnern, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz berichtet hat von irgendwelchen Untersuchungen bei Drückjagden auf Wildschweine in Hessen, war das, in deinem Bundesland.
Ja, ja.
Und da stand, und ich füge das auch gerne noch in die Shownotes hinzu, dass nur 1/3 aller abgegebenen Schüsse Blattschüsse sind, also sofort tödlich. Und über 60% nur, in Anführungsstrichen, nur zu Verletzungen führen, wie zerschossene Kiefer, Beine und Bauchschüsse, dass die Tiere dann noch einen langen Leidensweg haben. Also das nur mal dazu, wenn dein Kommilitone beantworten konnte. Das ist eine Zahl, die kommt von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Und ich glaube, das hat schon Hand und Fuß. Ich glaube, das ist schon relativ belastbar, diese Zahl. Das ist aber schockierend, finde ich.
Das ist es, wobei ich persönlich das Problem, glaube ich, bei diesen zahlreichen Hobbyjägern sehe. Also ich erlebe ja meine Nachbarn und das ist, fühlt sich gut an, richtig an. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ich habe auch nur Zahlen mir angeguckt und 99% der Jagdteilinhaber sind Hobbyjäger.
Genau.
Und dann habe ich gedacht, so, wenn da ein Jäger ist, der sein Revier kennt, der kennt doch annähernd jedes Tier. Der weiß, wo was los ist, wo welcher, was weiß ich, welches Rotwild steht, wo welches Schwarzwild. Der weiß auch eventuell, wenn er denn welche hat, wo der Wolf langläuft. Aber so ein Jäger, der am Wochenende auf eine bezahlte Jagd fährt, der kennt doch gar nichts. Der geht doch da nur rein. Und das ist halt etwas, was ich persönlich nie verstehen werde, wie es Spaß machen kann, ein Tier zu schießen.
Also, jetzt
sagen viele, du hast Schafe, ne? Ich schlachte selber, ich mache Hausschlachtung. Ja, aber ich sehe es halt als meine Verantwortung, ich bringe diese Tiere auf die Welt und ich nehme sie auch wieder von der Welt, weil ich nicht will, dass sie in irgendeinem Schlachthof landen.
Dieses Jagen als Hobby ist auch was ganz anderes als das, was du machst, aus meiner Sicht. Ich glaube, dass das Problem auch ist, dass momentan so der falsche Eindruck entsteht, oder anders gesagt, die Jägerschaft rühmt sich ja jetzt damit, dass es immer mehr werden. Jetzt haben wir schon 470.000 Jagdscheininhabende und die Jägerschaft hat ein massives Problem mit den, wie Damann Tank immer so schön sagt in seinem privaten Umfeld, die mit den jungen Wilden, das sind die Jagdausübenden, Influencer sind, die sich wirklich auch sehr, sehr rüpelhaft benehmen und nicht weitgerecht benehmen und die auch viele Sachen machen, die nicht so ganz okay sind. Und damit auch noch an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass diese Sachen, die da eigentlich früher immer im Verborgenen waren, dass die jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Und das machen die. Also die sind unterwegs, die haben hunderttausende Follower und die zeigen jetzt die Jagd von ihrer, dieser unrühmlichsten Seite. Ich sage jetzt mal vorsichtig. Und das wird immer mehr und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, dass in diesem Teil der Jägerschaft auch momentan massiv Stimmung gemacht wird gegen den Wolf und dass dort auch tatsächlich der falsche Eindruck entstanden ist, dass die am 1.7. anfangen können, Wölfe zu bejagen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Aber wir können zusammenfassen, die Jagd, so wie wir sie kennen, also wie ich sie auch kenne aus meiner Kindheit und wie du sie bei dir erlebst, in deiner Umgebung, dort wo du wohnst, Die hat nichts damit zu tun, was wir so an Auswüchsen erleben, auch auf Social Media und so weiter. Mhm. Und auch, was wir so hören, was draußen passiert. Und eben letztendlich auch diese vielen Fehlschüsse. Das sind eben halt zwei Dinge, die muss man ganz klar voneinander trennen. So fair müssen wir sein. Trotzdem müssen wir an diesem Punkt, an dem wir jetzt stehen, irgendwann anfangen, die Hobbyjagd zu diskutieren. Aber das machen wir jetzt nicht heute. Wir sind jetzt bei dir und du hast sehr, sehr viele spannende Dinge zu erzählen. Vor allen Dingen interessiert mich jetzt erstmal, wie es bei dir nach der Diplomarbeit weiterging. Warst du da am Ziel deiner Träume?
Nein. Also das war tatsächlich sehr schwierig, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt mit meinem Studium anfangen wollte und mit meinen Schafen. Also ich wusste ja, ich will die Prämie nicht beziehen. Ich wusste, ich will nicht in die Landwirtschaft. Und jetzt wusste ich nicht, was mache ich denn jetzt? Ich wollte auch nicht einen Bürojob haben. Ich wollte praktisch irgendwas machen. Und ich habe nach dem Studium dann hier in so einer Hütte am Berg gewohnt und habe ein Jahr Selbstversorgung gemacht.
Echt?
Ja, ja, so mit Gemüseanbau und Brotbacken. Und da habe ich angefangen, die Schafe zu melken, habe Käse gemacht. Und das ist auch ein sehr großer Fulltime-Job. Ich hatte dann noch so einen Minijob nebenbei, weil du natürlich ein bisschen Geld brauchst. Und da habe ich dann das erste Mal Seife gemacht. Also jeder, der sich mit Selbstversorgung beschäftigt und Bücher liest, der landet auch irgendwann beim Seife machen. Die habe ich dann verschenkt und das ist so gut angekommen, dass ich dann tatsächlich auf der Schafweide gesessen habe und habe gesagt, so Mädels, das scheint etwas zu sein, womit wir Geld verdienen können. Und ich wollte halt auch Raum lassen unter meinen Schafen für Schafe, die sich nicht melken lassen wollen oder die halt wenig Milch haben und dann lieber bei den Lämmern bleiben. Und ich wollte nicht abhängig sein von der Milchmenge. Und bei der Seife habe ich halt, ich meine, das meiste kaufe ich ja zu, Pflanzenöle und so weiter. Und die Milch, die reinkommt, hat eine Ausnutzung von 1:1. Das hast du bei Käse zum Beispiel nicht. Und das hat super gut geklappt. Also es ist halt so, dass ich melke nicht alle 25, melke immer so 10 bis 12 und der Rest zieht dann die Lämmer mit groß. Also so handhabe ich das.
Also mit Mädels, du hast eben gerade gesagt Mädels, damit genau. Wir Geld verdienen. Mit Mädels meinst du deine Schafe?
Ja, genau, meine Schafe, ja. Mhm.
Das heißt, du hast eine ganz besondere Beziehung zu denen. Das geht nicht nur darum, die zu nutzen oder deren Produkte zu nutzen, wie Wolle und Milch, sondern oder auch Fleisch für deinen privaten Gebrauch, sondern eben halt sie auch zu wertschätzen.
Also wie gesagt, ich bin Animist. Das heißt, für mich sind Tiere Teil eines Geflechtes, in dem ich auf derselben Stufe stehe wie das Tier. Also wir sind alle Teilnehmer in einem Geben und Nehmen. Und das heißt für mich, wenn ich meine Schafe melke, dann schulde ich denen nicht nur Futter, sondern ich möchte sie verstehen und wissen, was sie bewegt und was ich machen kann, damit es ihnen gut geht. Und ich habe das immer gefühlt, wie sage ich denn, also ich habe immer gefühlt, dass ich wollte immer wissen, was ist hinter allem? Wie kann ich verstehen, was es bedeutet, wenn ein Schaf das macht oder wenn, keine Ahnung, ein Baum umfällt oder irgendwie sowas. Also ich habe immer gemerkt, da ist irgendwas, was ich aber noch nicht erreichen kann. Und dann habe ich mich vor einigen Jahren entschieden, eine Ausbildung zum schamanischen Geistheilen zu machen. Nicht um zu verstehen oder anzunehmen, dass es so ist, wie es ist, sondern um Techniken zu lernen, um zuzuhören und zu kommunizieren. Und seitdem hat sich also mein Verhältnis zu meinen Tieren auch nochmal komplett verändert.
Das heißt, du verstehst sie jetzt besser, jedes einzelne Schaf?
Genau, also es ist das, was jetzt gemeinhin unter Tierkommunikation läuft. Und ich setze mich oft hin, gerade wenn es an Schlachten geht, ich rede mit den Tieren vorher. Ich sage Bescheid, ich sage, ne, was gibt's noch zu sagen oder... Ich hatte eine ganz furchtbare Situation in der Lammzeit gerade. Ich hatte schlechtes Futter. Ich muss mein Futter zukaufen. Ich mache das nicht selber. Und es war halt Mykotoxin belastet. Und die Schafe waren schon hochtragend. Und es hat viele tote Lämmer gegeben. Also im Uterus schon schwache Mutterschafe. Also es war ganz furchtbar. Und eins meiner Lieblingsschafe, Hermine, die lag den ganzen Tag quasi in der Geburt. Ich habe das schon gesehen und abends habe ich dann draufgefasst, habe gemerkt, das Lamm ist tot. Hab dann mit dem Tierarzt telefoniert, der sitzt aber eine Stunde weit weg und er hat dann gesagt, so und so, also muss man dann im Uterus quasi um das Lamm einen Strick ziehen, damit man eben den Kopf nach vorne rauskriegt. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Aber das Lamm war wohl mit Flüssigkeit vollgesogen. Also es gibt diesen Zustand und ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe es nicht rausgekriegt. Es war mitten in der Nacht, es war wirklich schlimm. Und dann sagt der Tierarzt, ja, es gibt die Möglichkeit, jetzt das Lamm da innen drin auseinanderzuschneiden. Und ich dann gedacht, nee, ich habe dann Hermine angeguckt und habe gemerkt, die ist schon halb weg. Also sie lag da, hat die Augen kaum noch aufgemacht. Ich habe gesagt, nein, vergiss nicht, ich fahre jetzt nach Hause und hole den Bolzen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Bolzen geholt und dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, Hermine. Und dann sagte sie, also es ist, man kann sich's vorstellen, es ist eine telepathische Geschichte. Sagte sie, ja, du, es wäre mein letztes Lamm gewesen. Du hast gesagt, es ist mein letztes Lamm und ich wollte nicht aufs Abstellgleis. Also ich mache das so mit Schafen, die mir sehr am Herzen liegen, die bleiben als Omas in der Herde, aber ich lasse sie nicht nochmal decken. Und sie hat gesagt, das will ich nicht. Ich will Mutter sein, ich will Lämmer haben und wenn ich das nicht mehr kann, dann gehe ich. So, und das war jetzt ihre Art und Weise zu gehen. Ich meine, Schafe können sich keinen Strick nehmen oder Pistole benutzen oder sowas. Und das, diese Möglichkeit, also dieses Können hat mir Möglichkeiten geboten und Erfahrungen geboten, die mich das Zusammenleben mit den Tieren nochmal ganz anders sehen lassen. Mhm. Einfach auch zu sehen, dass hinter einem toten Schaf was ganz anderes steckt oder hinter, keine Ahnung, wenn sie ausbrechen oder da sind, kommen manchmal Sachen zutage, denkst du, das kann sich keiner ausdenken. Und so sehe ich das. Ich habe mich dann heute gefragt, was wäre denn, wenn so ein Jäger im Wald mit dem Wolf reden könnte? Was wäre, wenn der Wolf den Jäger anspricht, wenn er da steht und abgeschossen wird?
Wölfen sagt man ja auch telepathische Fähigkeiten nach, also das ist gar nicht so abwegig.
Also das kann jeder lernen. Das ist auch nichts groß esoterisch. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade eine riesengroße Schublade aufgemacht, aber das kann jeder lernen.
Also ich sag mal ganz kurz, viele Hundebesitzer haben schon Kontakt mit Tierkommunikatoren gehabt. Also alles gut. Das ist nicht die klassische Esoterik, von der wir jetzt sprechen. Das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist ja auch was Gutes, mit den Tieren zu kommunizieren. Aber was war denn deine Erkenntnis, als du dich gefragt hast, wenn ein Jäger mit einem Wolf kommunizieren, wir sagen jetzt bewusst nicht sprechen, sondern kommunizieren könnte. Was glaubst du, was würde da passieren zwischen denen?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass es dann nicht mehr einfach ist, zu schießen. Ich glaube nicht, dass es dann noch einfach ist, einfach loszuballern. Kann ich mir nicht vorstellen. Klar. Also es wäre einfach mir, also dieses Tier halt nicht als Trophäe zu sehen oder als Ungeziefer, was ausgerottet werden muss, sondern als Teil dieses ganzen Natursystems, in dem ich auch bin. Ich bin als Mensch, ich sehe mich nicht als Schöpfe, als Krone der Schöpfung. Niemals. Also es geht einfach auch um Demut und Respekt und der, ich weiß nicht, ob der da ist, das kann ich nicht sagen. Ich meine, im Wald ist der Jäger und das Tier, da ist kein anderer.
Die sind alleine, da gibt's niemanden anders. Und wenn das Gewissen fehlt, dann ist noch nicht mal das dann anwesend in solchen Momenten.
Ja, also wie gesagt, es sind auch Vermutungen. Ne? Ich weiß das nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn die Jagdgesellschaft selber schon sagt, es gibt Probleme mit den jungen Wilden, ja, ich meine, dieses Begehren, also das ist, ich weiß, dass Töten süchtig macht, Jagen süchtig, es geht um die Adrenalin-Dopamin-Ausschüttung, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen. Indigene Völker zum Beispiel haben ja ihre Jagd ganz eng an Rituale gekoppelt, weil sie genau wissen, dass es süchtig macht und um eben diese Gier danach zu unterbrechen. Die sind halt bei uns, glaube ich, nicht mehr in diesem Maße vorhanden.
Dein Verhältnis zu Leben und Tod. Ich habe mal von einem befreundeten Schäfer gehört, dass er mir gesagt hat, dass er jeden Tag mit dem Thema Tod lebt als Schäfer.
Ja.
Es passiert morgens, du kommst auf die Weide, da liegt ein totes Lamm oder ein totes Schaf. Mal unabhängig davon, dass du rational auch einen Weg gefunden hast, mit den Tieren zu kommunizieren und sicherlich auch einen Weg gefunden hast, mit dem Tod umzugehen. Wie gehst du denn mit diesen Verlusten aber um? Trauerst du auch oder hast du per se deinen Frieden gefunden, weil die Schafe womöglich dir vorher gesagt haben, Das ist okay, so wie es ist.
Ja, das hat mir wahnsinnig geholfen. Es nimmt, also jeder Schäfer hat, glaube ich, dann erstmal so ein Schuldgefühl. Was ist passiert? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was übersehen? Da kann man sich sehr dran aufreiben. Da kann man sich sehr dran aufreiben. Man kann sich dran gewöhnen und man kann sich dran aufreiben. Also der Tod ist ja in Deutschland etwas, was eigentlich hinter geschlossenen Türen stattfindet. Also sei es jetzt im Altersheim oder im Schlachthof. Das ist ja völlig, völlig abgespalten. Und Schäferlandwirte sind halt so dicht dran. Also mir hat diese Tierkommunikation in der Hinsicht wahnsinnig geholfen. Also meine Erfahrung ist, dass es mir ganz viel das Gefühl von Schuld nimmt. Dieses, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was übersehen? Bin ich ein schlechter Schäfer? Es ist mein Deckbock. Vor 2 Jahren gekauft, Herdbuchzucht, lag jetzt vor ein paar Tagen tot auf der Wiese. Oh Gott, am Abend vorher traurig. Nichts gesehen. Ja, pass auf, ich bin tatsächlich nicht traurig. Ich habe gesagt, boah, was ist los? Was ist los? Also der nichts gewesen, kein Durchfall, Futter normal, die Wiese normal. Wir haben den dann geholt und dann habe ich mich abends hingesetzt und gesagt, Pan, was ist los? Was ist los? Und dann sagte er, ja, du warst am Freitag auf dem Markt. Und da hast du beim Käsestand, bei der Schafhalterin, hast du 9 Bock gekauft. Und den holst du im Mai, hast du gesagt. Und ich wollte ihn eigentlich decken lassen, ich musste aber 9 Bock holen, damit er seine Töchter nicht deckt. Und er hat gesagt, entweder ich alleine oder ohne mich.
Und deshalb ist er gegangen?
Deshalb ist er gegangen.
Okay.
Man, das kannst du dir nicht ausdenken.
Nein.
Das ist ganz ehrlich. Und dann ist auch keine Trauer da.
Nein.
Dann ist es okay, dann ich akzeptiere, dass das ein Wesen ist, was selber über sein Leben bestimmen kann. Und Tiere haben auch nicht das Problem mit dem Sterben, wie wir Menschen. Wir Menschen haben ein unglaubliches Problem mit dem Sterben. Wir hängen an unserem Körper, wir hängen an Dingen. Es ist alles wichtig. Das haben Tiere nicht. Also für Tiere ist der Tod, denke ich, wie eine andere Jacke anziehen. So.
Wie würdest du damit umgehen, wenn du eines Morgens auf die Weide kommst und siehst, dass Wölfe Schafe von dir gerissen haben? Inwieweit würde das deine Einstellung zum Wolf ändern?
Die Frage habe ich mir auch sehr oft gestellt. Die habe ich mir während der Diplomarbeit gestellt, und jetzt auch in den vergangenen Tagen. Das ist erstmal ein Schreck. Ganz klar. Ich weiß aber jetzt aus der Erfahrung heraus, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, mit dieser Ausbildung, mit den Möglichkeiten, die diese Ausbildung mir geboten haben, mit Tieren, mit Natur umzugehen, dass es ein Miteinander ist. Also ich habe schon Lämmer an den Fuchs verloren. Das ist schon passiert. Der ist auch im Stall gewesen, hat sich Lämmer rausgeholt. Und das Schaf hat getrauert, ich habe getrauert. Aber es war eine Erfahrung, die dieses Schaf machen wollte. Und das konnte ich akzeptieren. Also ich höre ja ganz oft von anderen Schäfern, wenn der Wolf einmal drin war, dann höre ich auf. Die Schafe sind dann so traumatisiert, das kriegst du nie wieder hin. Die gehen nicht mehr auf die Flächen. So, und dann habe ich mich gefragt, aber wilde Herden, die sind ja auch nicht traumatisiert bis an ihr Lebensende, wenn da ein Tier gerissen wird. Dann habe ich mir überlegt, wir trainieren unseren Tieren ja auch alles ab. Wir trainieren den natürlichen Fluchtinstinkt ab, damit sie für uns nicht weglaufen. Wir sagen ihnen, wo sie stehen sollen. Wir sagen ihnen, wann sie ihre Lämmer kriegen sollen. Das heißt, wenn ich dann da bin und meine Schafe stehen da in diesen Voraussetzungen, die ich ihnen auferlegt habe, dann ist es meine Aufgabe als Schäfer, ruhig da zu stehen und zu sagen, ja, es ist passiert. Erinnert euch an euer Erbe, ihr seid Schafe, das ist der Wolf. Es ist einfach seit Millionen von Jahren so, dass Schafe von Wölfen gefressen werden. Und es ist meine Aufgabe, ruhig zu bleiben und diese Ruhe an die Tiere weiterzugeben. Das ist ja mittlerweile auch belegt, dass einfach, also das merkt jeder, der zu seinen Tieren kommt und fahrig ist und aufgeregt, dann sind die Tiere auch fahrig und aufgeregt. Also das muss ich jetzt noch nicht mal irgendeinen wissenschaftlichen Beleg hier ranziehen. Also das weiß jeder, der Tiere hat. Und ich glaube, das wäre dann meine Aufgabe, ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal auf eine andere Wiese. Ich stelle 2 Zäune auf. Ich bin nachts bei euch. Wir machen das irgendwie und dann geht's weiter.
Aber inwieweit würde das deine Einstellung zum Wolf ändern?
Gar nicht. Okay. Also auch bei den Füchsen damals nicht. Das war ein Drama mit diesen Lämmern. Aber ich wusste, da sitzt jetzt eine Fee, die hat Welpen und die haben Hunger. Und das ist für mich völlig, ich meine, ich hatte noch keinen Wolfsriss, ne? Also natürlich wäre das erstmal ein Schreck.
Natürlich.
Aber ich meine, woran sterben denn Schafe sonst? Also Schafe sterben an Parasiten. Schafe sterben, ich meine, ein großes Problem sind Menschen, ehrlich gesagt. Menschen und Hunde und Menschen, die meine Schafe füttern. Ich habe während Covid hier 8 Schafe verloren, weil in diesen Lockdowns, wo dann alle dann doch mal raus durften, sie dann quasi die nahe Umgebung entdeckt haben als Ausflugsziel. Und oh, wie schön, da stehen ja Schafe. Und dann war da Picknick und dann waren da Donuts drinnen im Schafpferch und Orangenschalen. Ja, und dann abends liegt er da mit aufgefallenem Pansen, Schaum vor dem Mund, wiegt die Schmerzen, kannst du noch totschießen. Das sind meine Probleme, die ich hier habe. Und ganz ehrlich, und während Covid, ich habe dann einmal gedacht, boah, Wolf, komm hierher, sei präsent, damit ich hier meine Ruhe habe. Habe ich wirklich gedacht einmal. Es war wirklich schlimm.
Also das sind schlimm. Die Sorgen, die du hast als Schäferin in deinem Leben. Das sind die Menschen, die einfach völlig unsensibel da auftauchen und denken, ihnen gehört die Welt und sie können da jetzt ihren Kindern das größtmögliche Abenteuer bieten.
Es ist halt gedankenlos, ne?
Ja, es ist respektlos. Ja. Entschuldigung, auch wenn ich keine Ahnung habe von der Landwirtschaft, ist es respektlos, wenn man sich Tieren oder in dem Fall Eigentum anderer Menschen so nähert.
Ja, ich weiß halt auch nicht, was dieses Füttern immer soll. Also was ist das, dass man fremde Tiere dauernd und ständig füttern muss? Das bin ja nicht nur ich. Social Media ist ja voll davon, wenn du dir das anguckst.
Naja, im Zoo, überall wollen die Leute füttern. Ihre Hunde füttern die den ganzen Tag. Und es gibt ja mittlerweile jeder zweite Hund hat Übergewicht. Also Füttern zieht sich durch unser Leben. Wir Menschen füttern gerne, aber wir sollten das bitte sein lassen. Also Enten und Schwäne sollen wir ja auch nicht mit Brot füttern und bitte auch keine Schafe füttern, bitte. Und auch die Herdenschutzhunde nicht füttern. Das ist weder lustig noch freuen die sich noch brauchen die das. Geht mal davon aus, dass alle Tiere da draußen maximal gut versorgt sind. Da müssen wir nicht auch noch was machen. Ich höre jetzt gerade, dein Leben ist wirklich spannend. So spannend, dass man eigentlich einen Film darüber machen könnte. Und es ist sehr, 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 sehr außergewöhnlich, was du machst und was du bisher erlebt hast. Und zwar so sehr, dass eines Tages eine Lektorin auf dich zugekommen ist. Und ich sage dazu, das ist der Traum eines jeden Schreibenden, ja? Dass mal ein Lektor auf einen zukommt und sagt, hey, magst du nicht ein Buch schreiben? Du warst ja zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal Schreibende. Aber trotzdem ist diese Lektorin auf dich zugekommen und wollte was von dir?
Das ist auch wieder so eine längere Geschichte, dass ursprünglich ein Artikel in einer Zeitschrift erscheinen sollte über die Seife. Und da war eine junge Frau hier, die Silja, die diesen Artikel geschrieben hat. Und dieser Artikel ist in dieser Zeitschrift aber nie erschienen. Und Silja hat mich dann der Brigitte vorgeschlagen. Die wollten aber nicht über die Seife schreiben. Es gab da in dieser Zeitschrift ein Dossier über das Thema, was machen glückliche Menschen anders? Und ich habe eine Tochter, die das Rubinstein-Taibbi-Syndrom hat. Die ist zur Welt gekommen, da habe ich mich gerade selbstständig gemacht mit der Seife und mit den Schafen. Und also es war alles sehr anspruchsvoll, aber ich bin halt jemand, der einfach, ich mache dann. Also ich kriege dann so einen Tunnelblick und ich mache einfach. Und das hat auch alles super geklappt und wir haben uns richtig gut arrangiert, Lilly und ich. Und damit waren wir halt in der Brigitte, in diesem Dossier, eine Doppelseite irgendwie. Und diese Geschichte hat die Susanne Frank dann gelesen. Das ist die Lektorin vom Rowohlt Verlag gewesen und hat mir dann eine E-Mail geschickt, ob ich nicht über mein Leben schreiben wollte. Ich habe erst gedacht, das ist
ein Traum. Fake. Ein Traum.
Nein, ein Fake, habe ich gedacht. So, und dann habe ich die aber gegoogelt und habe dann festgestellt, okay, sie ist tatsächlich Lektorin beim Rowohlt Verlag. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, habe ich gesagt, ja, mach ich.
Und dann ist in 3 Monaten ein Buch entstanden.
Genau.
Also in 3 Monaten, dann, wirklich?
Ja, während der Lammzeit habe ich das geschrieben. Also das war wie bei einer Diplomarbeit. Das war so ein Ding. Ich bin dann wie in so einem Rausch. Michelangelo hat, glaube ich, mal gesagt, als er den David geschaffen hat. Das heißt, der David war immer da, Er musste halt nur diesen Block drumherum entfernen. Also das Buch war da, ich musste es halt einfach nur aufschreiben.
Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Schafe leben nur im Jetzt.
Das gibt es nur noch als E-Book.
Genau, also es gab zwei Auflagen, genau, das ist ja 2012 erschienen schon. Und es gibt es noch als E-Book, ja. Und glaube ich, als also gebraucht gibt es auch.
Habe ich gesehen, genau. Ich habe das schon gegoogelt und das E-Book verlinken wir in den Shownotes natürlich. Erzähl ganz kurz, worum geht es in dem Buch?
Also es geht, es ist quasi autobiografisch für mich und meine Schafe im Jahresrhythmus. Und ich habe mir da 12 Schafe ausgesucht, um die ich bestimmte Kapitel meines Lebens geflochten habe. Und eine Freundin von mir damals hat dazu mit diesen Schafen Gespräche geführt. Das haben wir aber damals nicht so dahingestellt, weil Susanne meinte, da bist du die schrullige Schäferin, die mit ihren Schafen spricht. aber das war's ja.
Okay. Genau. Und das Buch war natürlich auch erfolgreich und wie gesagt, es gibt es auch noch immer gebraucht. Also wer Interesse daran hat, es ist, ich habe es noch nicht gelesen, aber es liest sich bestimmt richtig gut. Deine Diplomarbeit jedenfalls liest sich super. Das ist natürlich super spannend für Leute wie uns, sowas mal dann auch sich anzugucken in Ruhe. Mit Blick darauf, dass das 22 Jahre her ist mit deiner Diplomarbeit, da komme ich halt einfach nicht drüber weg. Gut, liebe Thea, dieses Gespräch ist jetzt hier wirklich im höchsten Maße spannend. Und du hast uns wirklich mitgenommen in dein Leben und hast uns teilhaben lassen an ganz, ganz vielen Gedanken von dir und auch an Situationen, die dich sehr beschäftigt haben, die auch dein Leben geprägt haben. Ich möchte dir im Namen aller Hörerinnen und Hörer von Herzen danken für dieses maximal tolle Gespräch.
Sehr gerne. Also ich habe es echt gern gemacht.
Ich würde dir jetzt gern noch die Gelegenheit geben, wenn du möchtest, irgendwie diese schöne Folge abzuschließen, mit einem persönlichen Appell von dir an whoever. Vielleicht hast du irgendjemanden, an den du einen Appell richten möchtest, weil wir stehen ja, uns stehen schwere Zeiten bevor und es kommen große Herausforderungen auf uns zu und ganz spontan gefragt. Ja, an wen möchtest du das Wort richten?
Es ist mir so ein Herzenswunsch, dass Menschen vielleicht anfangen, mal hinter die Dinge zu gucken. Also es machen bestimmt auch schon ganz viele. Also das ist, aber diese Erfahrung, die Tiere als Seele und als ein Bewusstsein zu betrachten, die ist so groß und die verändert das Leben so nachhaltig. Ja, meine Hunde spielen hier gerade.
Jetzt auch den wird langweilig.
Zum Abschluss, ja. Und nicht sich so drüber zu stellen und einfach, ich meine, gerade beim Wolf, es geht um Angst. Das Thema ist Angst. Angst und Angst. Und Angst entsteht im Kopf. Und da kann man was tun. Sie ist erstmal nur im Kopf, diese Angst. Und bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und da einfach mal innezuhalten und zu sagen, okay, was bleibt übrig, wenn ich diese Angst jetzt mal einfach da stehen lasse? Was ist dann da? Und eben auch, naja, was die Jagd angeht, das ist einfach ein bisschen Demut vielleicht in sein Leben zu bringen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Deine Hunde wollen jetzt raus, die wollen spielen. Wie viele sind da jetzt bei dir gerade?
Vier Schäferhunde habe ich.
Vier, also richtig klassische deutsche Schäferhunde?
Ja, einen weißen und drei, also zwei sind Kinder und einen weiteren deutschen Schäferhund noch.
Und die arbeiten auch mit an der Herde?
Nein, leider. Also doch ein bisschen. Also die Thürer, die weiße, die hat das sehr gut drin. Und Mats kann das auch. Das Ding, ich habe die Schafe nie an Hunde gewöhnt.
Okay.
Also sie respektieren einfach die Hunde nicht. Okay. Also meine Schafe sind schon auch sehr selbstbewusst. Aber so beim Umtrieb, da machen sie schon mal die Ecken dicht und so. Also das klappt ganz gut.
Dann würde ich sagen, starten wir in den Abend. Dir noch viel Spaß mit deinen Schafen und deinen Hunden. Und ich bin sicher, Thea, ich bin so sicher, wir hören uns wieder, bald wieder, auch in diesem Podcast.
Sehr gerne.
Und vielen, vielen Dank für alles. Ciao, ciao.
Gerne. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.